Ruhrgebiet sagst du, also wenn ich mir nicht vorstellen kann, mit dem Bierchen zu trinken, dann lassen wir es doch. Manchmal ist es schade, wenn du Leute mit einem unfassbaren Kenntnisstand, mit unglaublich viel Erfahrung hast, aber es muss einfach miteinander und untereinander funktionieren, sonst kannst du auch nicht wachsen.
Willkommen bei Supermarktmacher, der Podcast von LZ Direkt. Wir sprechen mit den Köpfen am POS, was sie bewegt, was sie antreibt und wie sie ticken. Mit Svenja Alberti.
Heute unter dem Motto Einfach Dortmund. Zu Gast Stefan Grubendorfer, Händler aus Leidenschaft in Herdecke und Dortmund, Gitarrist und Geschichtenerzähler. Er war das Gesicht der Rewe Dortmund, ein Eigengewächs durch und durch. Dann 2019 der Wechsel zu Edeka. Heute führt Stefan Grubendorfer in Dortmund Aplerbeck, einen Marktkauf, der eher nach Streetart-Galerie und Kohlezeche aussieht als nach klassischem Großeinkauf. Und da ist auch noch das E-Center in Herdecke. Herzlich willkommen, Stefan Grubendorfer.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Du bist Kaufmann in vierter Generation und auch Entertainer mit Ruhrpott-Charme. Aber lass uns ganz kurz nochmal über deinen Wechsel sprechen, weil das interessiert ja dann doch hier einige, die zuhören. Warum hast du die Farbe von Rot zu Blau-Gelb gewechselt?
Also zunächst erstmal war ich 28 Jahre bei der Rewe, also von meinem 17. Lebensjahr an bis zu meinem 45. Lebensjahr. Dass ich das Gesicht war, das möchte ich bezweifeln. Aber ich war 18 Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter der Stefan Grubendorfer OAG und hat mit viel Leidenschaft einen 904 Quadratmeter großen Laden betrieben. Und wir waren immer laut. Wir waren immer viel unterwegs. Wir haben immer gesehen, dass wir viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und das hat mir auch einfach viel Freude gemacht. Und ich bin in so einem kleinen Laden mit 26 Jahren an den Start gegangen. Und ich bin da zum Kaufmann geworden.
Warum bist du denn dann nach diesen positiven Erfahrungen, hört sich ja alles jetzt erstmal richtig gut an, warum hast du dann den Wechsel gemacht?
Ja, ich wollte mehr Freiheit haben und ich brauchte Perspektive. Es ist einfach nach einer langen Zeit so, dass du dann vielleicht doch sagst, wie sieht es denn woanders aus? Ist das Gras da grüner? Ist das Gras da höher? Und ich habe mit meiner Frau gemeinsam beschlossen, dass es das Richtige für uns ist. Und wir sind den Schritt gegangen. Es ist aber nicht leicht, einfach dann alles abzulegen und eine neue Ausrichtung zu haben. Wir haben aber im Nachhinein gesagt, dass es richtig war.
Was hat der Wechsel denn so mit dir gemacht?
Ja, also am Ende bin ich vom Kaufmann zum Unternehmer geworden. Das kann ich jetzt nach fast 7 Jahren sagen. Es hat mich reifen lassen, aber ich habe auch, nachdem ich das abgeschlossen habe, eine ganze Weile reflektiert und musste mir natürlich auch eingestehen, dass manche Dinge nicht gut gelaufen sind. Und da musst du dann auch ehrlich zu dir selber sein und sagen, es gibt Dinge, die sollten und dürfen in der Form nicht passieren. Und ich bin sehr klar und sehr aufgeräumt an das neue Projekt, an die neue Zielsetzung gegangen. Man hat mir vertraut, man hat an mich geglaubt, man hat mir Chancen gegeben und ich hatte dann die Chance, einfach was Neues aufzubauen. Und ich fand das unfassbar aufregend. Und das habe ich alles nicht alleine gemacht. Es sind auf einmal Leute in mein Leben gekommen und gesagt, hey, da machen wir mit. Das gestalten wir mit und das habe ich angenommen. Ich habe es nie als eine Ein-Mann-Show gesehen und habe gesagt, okay, ich sehe die Leute, ich nehme die mit und ich habe unglaublich viel zurückbekommen. Und was sich dann alles so ergeben hat und wie sich vielleicht auch meine Haltung zum Handel geändert hat, das wirst du bestimmt heute noch aus mir rausbekommen. Ne?
Du sagst vom Kaufmann zum Unternehmer, was ist der Unterschied? Hast du jetzt mehr Freiheiten? Musst du einfach, hört sich ja auch nach mehr Arbeit an, nach vielfältigerer Arbeit. Was genau ist der Unterschied?
Ja, also es ist schon so, dass ich manchmal mit dem ganzen Sack voll Ideen nach Mörs fahre und am Anfang war es dann so, naja komm, ne, wenn 20% überbleiben, ist doch gut. Ne? Und heute sitzt du da und sie sagen, ja, wir machen das so. Ne? Es ist ihr Wohnzimmer, nicht los. Wenn sie die Entscheidung treffen und die Entscheidung dann auch verantworten, dann gehen wir das mit. Und auch an Freiheit muss man sich gewöhnen. Auch damit muss man lernen, umzugehen. Und in der Form habe ich es noch nie gehabt und genieße es. Ja klar, aber Freiheit heißt auch Verantwortung, ne?
Das hört sich so an, als wenn du gut damit klarkommst.
Ja, das bin ich. ich sage ja auch, man muss mich auch aushalten, ne? Wenn ich nicht die richtige Antwort bekomme, dann probiere ich es halt einfach nochmal. Ich glaube, dass ich manchmal mit einer Menge Energie an die Sachen gehe. Das Bild ist irgendwie klar. Manchmal scheint es dem einen oder anderen, wie dass ich ein Luftschloss baue, aber am Ende ist mein Ziel und mein Bild von dem, was ich schaffen möchte, sehr klar und sehr deutlich. Und ich sage heute auch sehr klar und sehr deutlich, das, was wir hier in den knapp 7 Jahren geschaffen haben, das gebe ich auch nicht mehr.
Ein klares Ziel heißt ja auch oft, dass man es erreichen kann. Wir gehen nochmal in deine Kindheit. Du hast deine Hausaufgaben im Kassenbüro gemacht. Würdest du jetzt sagen, das war eine super Vorbereitung auf die Selbstständigkeit? Hast du da schon mit Zahlen irgendwie ständig was gehört? Hattest du da schon Bock drauf?
Ja, hatte ich. Ne? Das Ganze ist aber fast ein bisschen anders gelaufen. Ich bin jetzt in 4. Generation Kaufmann, aber eigentlich ist jede Generation auf Start gegangen. Und auch mein Vater ist sich mit seinem Schwiegervater nicht einig geworden und hat sein eigenes Ding gemacht und hat dann letztendlich mit 35 Jahren seinen ersten Rewe-Markt eröffnet in Lünen. Und dieser besondere Zauber, und das hat er uns auch immer wieder gesagt, eigentlich, dass er als erstes Arbeiterkind einen eigenen Markt bekommen hat von der Rewe Deutschland 1981. Und das war schon was Besonderes. Am Ende hat es uns auch Wohlstand gebracht. Und an der Stelle vielleicht auch mal sagen, es hat uns auch, wir haben recht bescheiden gelebt in dieser Zeit. Mein Vater hatte auch eine Vision und ein Ziel und dafür wurde alles getan. Und am Ende war ich dann 7 Jahre alt, als dieser Markt eröffnet wurde, 1981. Ja, das war natürlich irgendwie eine Geschichte, es hat mich da hingezogen. Ja. Jetzt stellt man die Frage, was zieht einen denn irgendwie als 7-Jähriger in so einen Laden? Ne? Ja, am Ende war es Yps, Hubba Bubba, Ahoi Brause und Jojo, ne? Ja. Und das war jetzt schon mal auch dann so für mich Wohlstand, ne? Also da hattest du dann Zugang zu Dingen, die du nie hattest irgendwie, ne? Ja, dann warst du so da und hast das alles so mitbekommen, wie sich die Leute engagieren. Du hast das aufgesogen, dann kamen die Außendienstmitarbeiter, es waren früher noch richtige Herrschaften, die kamen dann von Basen, von Feodora und von Fanny Frisch mit ihren Kordanzügen und ihren Seideneinstecktüchchen. Und ich habe mir gedacht, das ist die ganze Welt. Ne? Das ist es. Ne? Das ist genau das, was du willst. Du willst auch da mitmachen. Dann durfte ich immer so dabei sein, weil sich alles halt um diesen Laden drehte und die ganze Familie dort vor Ort war. Das war alles so wichtig, auch als 7-Jähriger. Ich glaube, das lief auch nachher darauf hinaus, dass ich dann als in der 3. Klasse meinen Schulranzen gegen Aktenkoffer ausgetauscht habe. Ne?
Wie kam das denn bei den Mitschülern an?
Ah ja, es war irgendwie, ja, ich war schon immer ein bisschen merkwürdig, glaube ich, ja.
Aber dann hast du eigentlich im Schlaraffenland gelebt, ne? Damals.
Das kann ich nicht sagen. Nein, das kann ich nicht sagen. Also es wurde schon darauf geachtet, dass ich da mit meinem Taschengeld auch haushalte, was mir zugewiesen worden ist. Und man hat aufeinander aufgepasst. Aber es war zunächst erstmal so, ich habe das irgendwie verstanden, dass da was geschaffen worden ist, was Großes, was Tolles, dass es was Besonderes war. Und nein, dass ich im Schlaraffenland gelebt habe, das kann ich nicht sagen. Am Ende habe ich Einkaufswagen geschoben. Am Wochenende mit meinem Onkel einen Grillstand vor der Tür gehabt und es gab 5 Mark pro Stunde und das war echt viel Geld. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, Einsatz und Engagement lohnt sich dann auch. Ne?
Und wann war für dich so klar, es wird der Supermarkt und nicht die Musikbühne?
Ich bin 1991 in die Ausbildung gegangen. Ich war dann noch ziemlich aktiver Musiker. Zu der Musik ist es eigentlich gekommen, weil ich mir mit 12 Jahren in der Halfpipe das beim Skateboardfahren das Bein gebrochen habe und dann brauchte ich eine Alternative. Dann bin ich zur Musik gekommen und wenn ich was mache, dann mache ich es halt mit vollem Einsatz. Und dann bin ich mit 17 in die Ausbildung gegangen, war aber schon als Musiker sehr aktiv, hatte schon 3 Bands zu dem Zeitpunkt und natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse verfolgt mit meiner Musik. Und der Entschluss kam eigentlich, also ich war regelmäßig bis samstags morgens um 4 Uhr auf der Bühne und um 6 Uhr habe ich die Obstabteilung eingeräumt und ich müsste mich dann einfach für eine Bühne entscheiden. Ja, und ich habe dann einfach gesagt, okay, dann ist das hier vielleicht deine Bühne, der Supermarkt, die Obstabteilung und dann ist es nachher ein Ausgleich geworden, aber ich habe es nie bereut.
Hand aufs Herz, fühlt sich eine 5500 Quadratmeter große Ex-Realfläche an einem Montagmorgen um 7 Uhr wirklich nach Rock'n'Roll an oder eher nach harter Akkordarbeit? Du hast ja gerade auch schon gesagt, früher hast du nach der Bühne direkt die Akkordarbeit gemacht.
Es ist verdammt harte Arbeit. Es ist vor allem eine Teamleitung, eine Teamleistung. Und deshalb verneige ich mich zunächst einmal vor dem Team für das, was wir da jede Woche zusammen dann letztendlich doch rocken. Ne? Aber ich stelle mir auch die Frage, was ist denn schlecht an harter Arbeit? Ich bin damit aufgewachsen. Wenn du was erreichen wolltest, da musst du immer ein bisschen mehr machen als die anderen. Und das war immer eine Einstellung, die wir hatten in unserer Familie. Wenn du was erreichen willst, musst du dafür arbeiten. Und es ist heute natürlich eine etwas andere Dimension. Ich sage immer, meine Eltern sind noch vom Beckenrand gesprungen und ich habe heute den Vorzug, dass ich vom 1-Meter-Brett springen kann. Und das macht mich natürlich erstmal riesig glücklich. Aber du musst dich natürlich schon irgendwie jeden Tag sortieren. Du musst irgendwie auch gucken, dass du jeden Tag irgendwie in deinem Kopf eine kleine Inventur machst, die Dinge zuordnest, zusammenhältst und die richtigen Mittel und die richtigen Wege findest, die Leute immer und immer wieder zu begeistern. Weil am Ende ist es auch eine Frage der Stimmung, wenn du Erfolg haben willst. Und ja, da muss ich schon sagen, ich packe an, ich zeige das auch, aber alleine hätte ich keine Chance. Wir beschäftigen heute knapp 200 Mitarbeiter und das geht nur zusammen. Und es ist harte Arbeit, aber ich freue mich jeden Montagmorgen drauf.
Du zitierst in einem Interview Bruce Springsteen mit dem Motto, es muss nicht perfekt sein, es muss sich nur gut anfühlen. Ist das auch im Teamgedanke so oder wie lebst du dieses Motto?
Ja, um die Perfektion zu erreichen, müssten wir wahrscheinlich das Doppelte an Zeit aufbringen. Und ich ärgere mich manchmal, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Es muss sich vor allem gut anfühlen. Es muss sich gut anfühlen in der Kommunikation mit den Mitarbeitern, mit den Kunden. Aber du merkst es manchmal. Es ist manchmal so ein Geist, ein Spirit in unserem Markt, wo ich denke, du kannst das jetzt hier gerade atmen, was hier passiert. Und dann weiß ich, dass wir auch zielstrebig und sinnvoll nach vorne kommen. Und es ist manchmal wirklich noch so ein Gefühl, wo ich dann sage, es fühlt sich gut an und dann habe ich auch nicht den Bedarf, an Stellschrauben zu drehen oder irgendetwas zu verändern, sondern dann weiß ich, nimm diesen Flow und mach einfach so weiter. Bruce Springsteen hat in einer sehr, sehr schwierigen Zeit für sich selber ein ganz beeindruckendes Album geschaffen und hat sich in dieser Zeit einfach nur auf sein Gefühl verlassen und mich hat das unglaublich beeindruckt und er hat einfach geliefert. Und dann denke ich, ja klar, einfach Dortmund und einfach liefern.
Sehr schön. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Was hast du denn so von der Straßenmusik mitgenommen, was dir heute im Markt hilft?
Ja, also das Wichtigste ist natürlich, dass du das richtige Programm an der richtigen Stelle ablieferst. Es kommt aufs Repertoire an, es kommt aber auch aufs Umfeld an, worauf du dein Repertoire auch wieder anpassen musst. Und dann kriegst du auch ordentlich Geld in den Hut. Ne? Einfach mal jegliche Hemmschwellen fallen lassen, dem Zuhörer vielleicht auch mal ein Lachen entlocken und auf die Leute zugehen und machen und agieren. Das ist nicht immer leicht. Also unser Pflaster war meistens Münster und dann warst du entweder am Prinzipalmarkt und hast dann da Simon Garfunkel oder Cat Stevens gespielt und hast dann auch ganz gut was im Hut gehabt. Die Alternative war immer der Aasee. Da hast du nicht so viel eingespielt, da waren mehr Studenten, aber da hast du dann natürlich ordentlich Party gemacht. Ne? Ja, wir waren natürlich häufiger am Aasee. Aber am Ende...
aber am Prinzipalmarkt gab es mehr Geld, oder?
Machen Sie mal, ja gut, ne? Irgendwann musst du ja auch dein Zugticket irgendwie finanzieren und wieder zurückkommen. Ja, also ich habe da wirklich viel gelernt. Also wir haben auch einfach, wenn wir nicht vorbereitet waren, wenn wir nicht geliefert waren, wenn wir uns nicht aufs Umfeld eingestellt haben, hat sich das nicht gelohnt. Und wir hatten einfach Freude daran, es war einfach ein Lebensgefühl und das Ganze war so zwischen meinem 14. und 16. Lebensjahr. Es war einfach eine unglaublich coole Zeit und mir war nicht bewusst, dass ich da viel lerne und dass ich da viel von mitnehme. Aber ich sage auch heute immer, all die Gedanken, all die Ideen, die du als Kind oder als junger Mann hattest, die bleiben in dir und die müssen dann halt irgendwann raus. Das mache ich heute noch so. Meine innere Stimme hört sich heute noch genauso an. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dass ich damals auch Leute hatte um mich herum. Also wir hatten fantasievolle Namen. Also wir hießen irgendwie Mustafa Mannesmann, The Crochets oder das Pausenbrot und haben einfach Party gemacht. Und ich freue mich heute noch riesig darüber, wenn ich darüber nachdenke oder mit meinen alten Kollegen darüber schwelge, dass wir einfach gemacht haben. Das war echt cool.
Jetzt erhöhen wir den Takt noch ein bisschen. Wir nennen mal 5 Satzanfänge. 5 ehrliche Antworten will ich von dir. Kein PR-Sprech, kein Ausweichen. Du sagst einfach, was du denkst. Bist du bereit?
Klar.
Wenn ich im Markt etwas verbieten dürfte, dann?
Lautes Telefonieren mit dem Handy.
Der Satz, den ich im Teammeeting nicht mehr hören kann.
Und wenn mir jemand sagt, dazu habe ich keine Idee.
Einen richtig guten Markt erkennt man an?
Zufriedenen Kunden und vollen Kassen.
Ja, da ist was dran. Das letzte Mal, dass uns ein Konzept richtig auf die Füße gefallen ist?
Vor vielen, vielen Jahren habe ich einen Dönerverkauf hinter der Fleischtheke gestartet. Und da musste ich relativ schnell einsehen, das sind nicht wir. Und dann haben wir es wieder eingestampft.
Hättet ihr euch mal vorher vielleicht irgendwie noch jemand an die Seite geholt? Ja. Wenn Edeka uns morgen feuert?
Dann verkaufe ich Kartoffeln auf dem Wochenmarkt.
Kommt jetzt ein kleiner Block, du hast kurz Pause. Wenn ihr mehr über solche Machertypen wie Stefan wissen wollt, drückt jetzt auf Folgen. Und welche Macherinnen und Macher sollen wir ins Studio holen? Schreibt es uns oder bewertet uns bei Spotify. Wir lesen alles. Kleiner Werbeblock für uns. Du sagst, wir erzählen Geschichten, dann kann man auch mal vom Preis ablenken. Was heißt das genau?
Ja. Wir erzählen Geschichten. Wir machen Storytelling on top allerdings. Also das, was ich da mache, das ist die Kirsche, die nochmal oben auf die Sahne kommt. Wir sind Realisten und wir wissen natürlich auch, was am Markt angemessen ist und worauf wir reagieren müssen. Wir wissen um die Preisleistung, wir wissen um Sonderangebote, wir wissen um Preiseinstieg, um tolle Sortimente. Ich erzähle nicht immer meine Geschichte, natürlich nicht. Das mache ich heute und freue mich auch, dass ich das darf. Aber ich erzähle hier in unserem Markt die Geschichten über tolle Mitarbeiter, die wir groß machen und über Lieferanten, die wir stärken wollen. Und das ist für mich einfach eine ganz klare Strategie. Und im Wettbewerb zu bestehen, heißt natürlich auch bekannt zu sein. Und das gelingt uns in unseren beiden Einzugsgebieten sehr gut mit diesen Geschichten. Geschichtenerzähler, na, traut man dem? Ich glaube, wenn man sich mit unseren Geschichten auseinandersetzt und wenn man mit den Mitarbeitern spricht, über die wir da sprechen oder die Lieferanten, dann kann einen das durchaus schon mal auch mit Stolz erfüllen. Und deswegen machen wir das.
Vertrauen heißt dann auch, dass der Kunde nicht jeden Cent umdreht.
Das macht er ja am Ende doch. Ja. Mhm. Am Ende haben wir Kunden, die natürlich auch Angebote nutzen. Und natürlich wäre es, und das sind tendenziell wahrscheinlich auch mehr. Und da schauen wir nicht weg und das bedienen wir natürlich auch. Aber wir geben uns nicht damit zufrieden, ausschließlich dies zu tun, sondern wie gesagt, das ist die Kirsche auf der Sahne, die wir dann noch mit präsentieren.
Schön, dass das immer wieder gelingt, dass jemand auch die Kirsche naschen will.
Mhm. Solange ich sie nicht teilen muss.
5.500 Quadratmeter Marktkauf. Viele sagen, die Großfläche ist tot. Die Leute wollen schnell rein und raus und sich nicht in irgendwelchen Gängen verirren. Du setzt auf Graffiti, BVB-Kassen und in Industrie-Look. Reicht Design wirklich aus, um solche Shopping-Destinationen zu retten? Oder ist das am Ende nur eine sehr teure Liebeserklärung an Dortmund?
Man muss vielleicht mal ein bisschen was zu der Historie dieses Standorts sagen in Dortmund-Applerbeck. Ja, wir sind groß, aber wir haben hier einen Standort, da reicht die Historie auf 1973 zurück. Und ich sage heute, das sind eingelaufene Handelspfade, die wir hier haben. Und wir haben uns bewusst für das Vertriebssystem Verbrauchermarkt entschieden. Die Tristesse unserer...
Weil das gelernt ist auch in der Umgebung.
Weil es einfach gelernt ist. Gelernt, ne? Ja. Und, es war früher die grüne Wiese, aber auch die Wohngebiete sind in den letzten 50 Jahren immer näher an diesen Standort gerückt. Und die Tristesse unseres Vorgängers Real, das war nie ein Maßstab für uns. Und deshalb haben wir von Anfang an auf Atmosphäre gesetzt, auf Sortimentsvielfalt, auf gute Mitarbeiter und vor allem den Servicebereich gestärkt. Wir schauen heute auf Umfragen zurück, wo wir eine unfassbare Akzeptanz unseres Servicebereichs, unserer Bedienungstheken haben. Das liefern wir. Ich denke, dass wir das auch ganz gut machen. Und wir lassen uns die Liebeserklärung an die Kunden nicht zusätzlich bezahlen, sondern auch das ist on top, das ist da, weil es sowieso gemacht werden muss. Und ja, ich habe gelesen, dass es Standorte mit Umsatzproblemen gibt auf der Großfläche. Svenja, unser Markt gehört nicht dazu. Und woran es liegt, ob es auf dem Aufschlag liegt, dass wir hier wirklich mit viel Trubel an den Start gegangen sind, uns hier zu stärken und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Wir machen so weiter. Wir sind von unserer Vorgehensweise überzeugt und das sind wir. Das machen wir so.
Offensichtlich auch erfolgreich. Welche Geschichte hat denn bisher so am besten funktioniert?
Es ist der Slogan Einfach Dortmund. Der ist leider nicht von mir. Der ist von Carola Lappenbusch, unserer Prokuristin mittlerweile, die den Weg hier seit 6 Jahren mit mir geht. Und wir haben tagelang sind wir durch die Republik gefahren und haben überlegt, was machen wir? Und ich habe gedacht, wir machen den modernen Marktplatz. Und irgendwann sagt sie so nach Tagen, warum machen wir nicht einfach Dortmund? Und Gänsehaut-Moment. Ne? So, und dann haben wir es gesagt. Und was haben wir dann gesagt? Aber bitte keine Stadtrundfahrt, keine Vergangenheitsbewältigung. Wir wollten das junge, frische Dortmund präsentieren, was sich von der Malocha-Stadt entwickelt hat zur Dienstleistungsstadt. Wir wollten das junge, frische Dortmund mit Graffitis, mit der Skater-Szene, mit Juicy Beats, mit Fußball. Und es ist einfach unglaublich erfrischend und es kommt auch einfach unglaublich gut an bei den Kunden.
Manchmal sind die einfachen Ideen auch die besten.
Ja, und es ist auch schön, wenn man sie dann auch hört, ne?
Ja.
Und zulässt.
Gibt es denn Sortimente, wo Storytelling so überhaupt nichts bringt und nur der Preis zählt?
Toilettenpapier und Haarmilch.
Ja, gut. Das war's. Auch. Okay. Oh, das ist ja gut. Da kann man mal mit leben. Mhm. Wie reagierst du denn, wenn ein Kunde sagt, bei Aldi ist es aber billiger?
Ja, Aldi macht einen super Job. Das steht völlig außer Frage. Aber wir haben einfach mehr. Und wir haben zusätzlich Sortimente, die einfach wertvoller sind. Und so reagiere ich darauf. Und diese Werte, die erläutere ich dann auch gerne.
Ja, und spätestens am Umgang merken sie vielleicht auch, bei euch ist ein bisschen mehr Atmosphäre.
Ja, die Atmosphäre spielt schon eine große Rolle, aber nichtsdestotrotz, der Preis ist auf jeden Fall ein Kriterium für den Einkauf, den wir auf überhaupt keinen Fall unterschätzen können. Und ein Image, was davon abweicht, dass wir nicht preiswürdig sind, ist meiner Meinung nach spätestens in den letzten 3 bis 4 Jahren nicht verantwortbar. Von daher, wir bedienen das voll mit, aber wir haben auch sehr wertvolle Ware.
Was läuft denn auf der Fläche im Marktkauf anders als in dem 2500 Quadratmeter großen E-Center in Herdecke?
Ja, es ist sehr, die Sortimentsarbeit ist extrem anspruchsvoll. Es sind einfach völlig andere Dimensionen, insbesondere auch, wenn wir den Bereich des Non-Foods mit reinnehmen. Die Mengendimension in den näher im Bereich der Aktionswaren, da brauche ich schon wirklich sehr, sehr erfahrene Leute, teilweise auch Leute, die vorher schon auf Großflächen gearbeitet haben. Was brauchst du, wenn du das machst? Du brauchst vor allem Besinnung auf deine Stärken. Die musst du jeden Tag sehen. Du musst jeden Tag sagen, was hat geklappt in der letzten Woche und was hast nicht. Das heißt, eine klare Besinnung. Du brauchst auf der großen Fläche Klarheit in jeglicher Hinsicht. Klarheit in der Kommunikation, in der Umsetzung, in der Darstellung. Und in meiner Funktion und auch in der Funktion der Marktleiter, der Teamleiter, immer wieder Verbindungen schaffen zwischen den Teams, zwischen den Kunden, immer wieder vernetzen. Immer wieder aufeinander zugehen, zu den Lieferanten. Ganz, ganz wichtiger Baustein, also die Zusammenarbeit mit den Industriepartnern ist auf der Großfläche auch nochmal ganz, ganz wesentlich und unverzichtbar. Gerade dann, wenn wir hier mittlerweile hier unseren Feierabendmarkt umsetzen, wo wir über 40 Lieferanten, regionale Lieferanten haben, wo wir sagen, das ist eure Bühne, präsentiert mit uns gemeinsam eure Produkte. Das habe ich so nicht erwartet, aber es macht unglaublich viel Spaß.
Nimmst du was darüber mit ins E-Center oder ist das wieder eine ganz andere Arbeit und hast du da dein Team oder kannst du auch mal wechseln?
Ja, also da sind wir natürlich schon wesentlich eingefahrener, aber wir haben einige Konzepte jetzt bei der letzten Umgestaltung aus dem Marktkauf auch ins E-Center geholt. Und zum Beispiel unsere Naturkind-Abteilung, die wir hier sehr erfolgreich ans Netz gebracht haben, die haben wir jetzt auch ins E-Center geholt.
Das wäre mein nächster Punkt gewesen. 10.000 Proteintausend Produkte hast du aufgestockt, Fokus Bio und Nachhaltigkeit. Wie verkaufst du denn deinem Kunden das teure Bio-Siegel, wenn zwei Gänge weiter der Preis von der Eigenmarke im Regal schreit und sagt, nimm mich?
Also die Eigenmarke, die macht uns erstmal wettbewerbsfähig. Das ist wichtig. Das ist auch ein absolutes Muss. Die Naturkindabteilung, die schlägt im Prinzip eine Brücke vom Fachhandel in den Supermarkt. Und es war einfach eine riesengroße Chance für uns, dieses Konzept zu integrieren. Und wir gewinnen neue Kunden dadurch, die sich bewusst nachhaltig ernähren. Meine Mitarbeiter haben unheimlich viel Freude an diesem Sortiment. Also unsere Nachwuchskräfte reißen sich regelrecht darum, auch in der Abteilung präsent zu sein. Es bringt einfach Schwung in den Markt, viel Kompetenz. Und wir haben, ja, es hat natürlich auch einfach einen enormen Einfluss auf den Rohertrag, wenn man so ein tolles Sortiment auf die Fläche holt. Die Kunden sind meistens schon sehr gut informiert, wenn sie in den Markt kommen. Die kennen das. Die wissen um die Marken Zwergenwiese, Rapunzel. Und ich habe jetzt in der letzten Woche am Samstag in der Abteilung gestanden und habe ich so ein Erlebnis gehabt. Da kam ein junger Mann mit seinen zwei Kindern irgendwie in die Abteilung, rief seine Frau an und sagte, die haben hier den ganzen heißen Scheiß. Und da habe ich gedacht, ja, den haben wir hier. Der hat sich so gefreut. Ne? Der hat einfach gesagt, ja, das kann ich jetzt hier auch abdecken. Ich gehe an die Fleischtheke, ich kaufe mir meinen Frischfisch, ich hole mir mein Gemüse und dann kriege ich jetzt noch das absolute Premium-Bio-Sortiment. Und wir haben einfach glücklich. Dann gehe ich da hin, ne, und sage, schön, dass sie es sehen, schön, dass sie sich freuen. Und dann denke ich auch, manchmal schlägt mein Herz dann etwas schneller und dann denke ich, und dafür machst du das.
Aber toll finde ich auch, dass die Mitarbeiter da dann so einen Spaß dran haben und dass die auch wieder motiviert, mal was Neues zu machen und neue Abteilungen irgendwie aufzubauen und in die Zukunft zu richten. Das heißt ja, mal immer wieder was ausprobieren, scheint ja auch gut zu funktionieren.
Ja, und ein Mitarbeiter will Abwechslung haben. Der will natürlich, junge Leute wollen nachhaltige Sortimente führen. Die stehen dahinter, die informieren sich, die sind da nah dran. Und der eine oder andere sagt auch, wenn ich mir das mehr leisten kann, esse ich nur noch diese Bio-Artikel aus dem Premium-Bereich. Das sind einfach tolle Geschichten. Mal so einen Demeterhof besucht und wir wissen einfach, welche tolle Philosophie dahinter steckt. Und ich bin einfach dankbar, dass es Menschen gibt, die diese Sortimente gestalten, anbauen. Und ich bin auch einfach dankbar darum, dass wir diese Sachen jetzt führen, weil es einfach Schwung in den Markt bringt.
Gehen wir nochmal zurück zu den Eigenmarken. Wie wichtig sind die für dich?
Die Entwicklung geht natürlich insbesondere in den letzten 4 Jahren ziemlich durch die Decke. Die Gründe dafür sind natürlich Kostenersparnisse, die Kunden jetzt brauchen. Wir hatten vor einigen Jahren stark ansteigende Energiekosten. Und wir haben natürlich schon gemerkt, dass die Kunden das Gefühl haben, irgendetwas zu machen. Und nicht jeder ist dann nur noch ausschließlich in den Discount gerannt, die sich natürlich auch gerade an der Situation umsatzmäßig, denke ich, maximal erfreuen. Unsere Eigenmarken und das Eigenmarkenportfolio hat in den letzten Jahren einfach auch vermehrt an Vertrauen gewonnen. Das finde ich auch gut. Und am Ende passen sie auch einfach zu uns und vervollkommen dann natürlich auch irgendwie das Einkaufserlebnis bei uns. Trotzdem sage ich auch immer, vernachlässigt die Marke nicht. Der Kunde bleibt Jäger und Sammler. Und er hat, wenn er einkaufen geht, hat er einfach Sehnsucht und möchte auch Bedürfnisse decken, die vielleicht nicht auf seinem Einkaufszettel stehen. Und da werden wir auch weitermachen. Da werden wir auch dranbleiben und einfach noch für den Wow-Effekt sorgen. Und ich denke, wir müssen beides gut bedienen. Aber Eigenmarken verstecken, Preiseinstieg verstecken, gerade jetzt auch zum Jahresanfang, halte ich für keine gute Strategie.
Ich bin gespannt, was ihr da dann noch so hervorzaubert. Du warst 2023 der Erste mit einer eigenen Respektbeauftragten in Herdecke. War das eine echte Hilfe für das Team oder eher ein verzweifelter Versuch, weil die Kunden im Supermarkt heutzutage mal öfter die Kinderstube vergessen? Und gibt es die Stelle heute noch? Also war es aus der Not heraus oder wie bist du drauf gekommen?
Also der Umgang, der wird anspruchsvoller, ganz klare Sache. Allerdings 2023 hatten wir noch so die Nachwehen von Corona und diese ganze Corona-Zeit, die hat einfach die Kunden, die Mitarbeiter gespalten. Also die Art und Weise, wie mit der Pandemie umgegangen ist, hat einfach unsere Gesellschaft, natürlich auch unsere Kunden und Mitarbeiter gespalten. Und wir merkten, da lag irgendwie so eine Käseglocke über uns, wo wir dachten, das ist aber hier und da wirklich heikel. Und ja, wir mussten in dem Zuge irgendetwas machen und es ist aber auch geblieben. Wir haben es jetzt mittlerweile umgelegt, das heißt, unsere Personalreferentin macht das. Die ist ansprechbar für unsere Mitarbeiter. Da muss man einfach dann auch mal manchmal alles rauslassen, was man so erlebt hat und nach vorne schauen und Werkzeuge an die Hand geben, wie man damit umgeht. Auf der Fläche ist sie auch sehr präsent und wird auch hinzugerufen, wenn es mal zu Konflikten kommt. Ich denke, es muss eine gewisse Selbstverständlichkeit finden und diese Stelle zu benennen, war natürlich auch vielleicht ein Stück weit ein kleiner Weckruf und zu sagen, da stehen wir jetzt. Ja, das bleibt. Das geht nie ganz weg. Wir führen das auch weiter.
Haben die Mitarbeiter da so ein der steht hinter uns gespürt? War das für die, also so könnte ich es mir vorstellen, dass sie das sehr positiv aufgenommen haben und vielleicht auch daraus gelernt haben, also, selbstbewusster zu sein?
Also mein Führungsstil basiert immer darauf, dass ich hinter meinen Mitarbeitern stehe, dass ich meine Mitarbeiter stärke.
Nehme ich dir sofort ab.
Ja, natürlich muss ich manchmal auch etwas korrigierend eingreifen, aber dann stelle ich eher Fragen, als dass ich eine Vorgabe gebe. Aber es ist, es ist einfach so wichtig, dass ich einen guten Draht zu den Leuten habe und dass es passt. Und nein, ich glaube, dass das auch niemand in Frage stellen würde, der mit mir eng zusammenarbeitet. Es ist nichts egal und es ist nicht so, dass ich mich nicht auch um Kleinigkeiten kümmere. Ich bin da, wenn die Leute mich brauchen, aber es muss natürlich auch jemand da sein, wenn ich nicht in der Nähe bin. Und ich glaube, dass wir das gewährleisten können.
Jetzt kommen wir nochmal zu deinem Hobby. Du hast mit einem Hausmeister, einem Azubi und einem Kunden die Band Grapeland gegründet. Wie kam es denn dazu?
Entschuldigung.
Grabeland, siehst du, ja. Na klar, Grabeland ist doch logisch. Wie kam es denn dazu? Und probt ihr im Markt oder im Proberaum?
Ja, also das Thema Musik ist immer so allgegenwärtig und man spricht drüber und dann sagte irgendwann der Sebastian, ja, ich habe auch eine Gitarre, aber irgendwie so richtig komme ich ja gar nicht dazu. Und Auszubildender sagte, ich hatte mal Schlagzeugunterricht und dann hatten wir einen Student in der Obstabteilung, der ja auch ganz passabel Gitarre spielt. Wir haben uns laut unterhalten, dann klopft uns irgendwann ein Kunde auf die Schulter und sagt, ja, ich spiele Bass. Und Installateur unseres Partnerunternehmens, der dann gerade hier auf einer Baustelle war, sagte, ja, ich singe ganz passabel, meiner Meinung nach. Und dann haben wir uns getroffen. Ah, und auch das, Grabeland, einfach Dortmund. Grabeland ist so ein Ruhrgebietsding. Also irgendwo an den Bahntrassen ist immer so Land übrig geblieben. Und wenn man da keine Kleingartenanlagen bauen durfte, dann durfte man da zumindest irgendwie Gemüse anbauen und eine kleine Hütte und einen Unterstand bauen. Und das sind wir hier in Dortmund.
In der Band, wie im Betrieb, muss es menschlich passen? Stellst du Leute nach dem gleichen Prinzip ein?
Ja, wir haben immer so die Einstellung, Kenntnis ersetzt Charakter nicht. Also du kannst noch so gut informiert sein und noch so gut vorbereitet in den Job kommen. Am Ende ist es dann auch der Charakter, der uns dann letztendlich auch maßlos überzeugt. Ja, und am Ende ist es genau so, wie es gesagt habt. Ja, es muss menschlich passen. Wenn es menschlich nicht passt, also im Ruhrgebiet sagst du, also wenn ich mir nicht vorstellen kann, mit dem Bierchen zu trinken, dann lassen wir es doch. Und da stehe ich auch hinter. Manchmal ist es schade, wenn du Leute mit einem unfassbaren Kenntnisstand, mit unglaublich viel Erfahrung hast, aber es muss einfach miteinander und untereinander funktionieren. Sonst kannst du auch nicht wachsen.
Hast du schon jemanden mal umgepolt? Dass du gedacht hast, Mensch, eigentlich passt er nicht so richtig, aber warte ich mal ab und dann hat er sich ganz wohl gefühlt? Oder Sie?
Ja, also es gibt, glaube ich, Zeiten, da habe ich noch so ein klein wenig Einfluss auf die Leute. Deswegen bilden wir sehr intensiv aus. Wir haben aktuell 11 Auszubildende. da freue ich mich schon, wenn ich dann mal die richtigen Fragen stelle und die Leute vielleicht hier und da noch mal ein bisschen nachdenklich stimme.
Du bist der Entertainer im Markt, bringst samstags die Obstabteilung auch mal zum Schmunzeln, aber du führst auch zwei Standorte mit zusammen 8000 Quadratmetern. Wie viel Entertainer kann sich denn ein Kaufmann überhaupt leisten?
Ja, also wenn du deinen Namen an den Markt schreibst, dann musst du natürlich auch liefern. Und zu meiner Zeit, wenn ich dann in die Läden gegangen bin, dann stand der nette Onkel da, der hat dann mal ein Bömschen aus seiner Tasche geholt und dann hast du dich gefreut, ne, und hast gesagt, wo ist denn der Mann mit dem Bömschen und die Scheibe Fleischwurst an der Theke, klar. Ich mache das heute, ich mache das auch sehr bewusst, aber ich zeige den Mitarbeitern natürlich auch, du darfst das hier. Und heute muss ich mir natürlich auch einer gewissen Strahlkraft bewusst sein und sagen, so, dafür stehst du, das machst du. Und ich finde auch ganz viele Leute, die dann auch einfach sagen, da mache ich mit. Und im Ruhrgebiet ist es so ein bisschen so, diese Sprüche, das ist auch immer so ein bisschen der Kitt, der die Leute zusammenhält. Und samstags morgens sind die Leute schon mal ein bisschen entspannter und kommen dann locker flockig um die Gegend. Und dann haust du einfach mal einen raus. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn das auch Einfluss hat auf den Einkauf hat und das den Einkauf vielleicht ein bisschen trägt. Es ist nicht nur die Atmosphäre, die wir schaffen wollen, wir wollen natürlich auch ein Stimmungsbild schaffen. Aber man muss natürlich auch ein sehr feines Gefühl dafür haben, ob es angemessen ist. Aber wenn ich einige Jahre an einem Standort bin, dann kennst du deine Leute und dann machst du das. Und dann machen viele Leute mit. Und ich glaube, dass es ganz amüsant ist, insbesondere am Wochenende bei uns einkaufen zu gehen, ja.
Was haust du denn da so manchmal so raus? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, also erstmal kommt es schon mal gelegentlich dazu, dass ich mal so in den Einkaufswagen schaue. Und klar, ne, wenn die Leute dann da mit 6 Kilo Fleisch rausgehen, ne, Herbert Knebel, der sagt halt immer, Mensch, hast du einen Rudel Wölfe zu Hause? Nee, aber 4 Kinder, ne? Ja. Und du holst die Leute ab, ich weiß es nicht, ne? Am Freitag kam eine ältere Dame rein, ich sag, Mensch, da ist ja meine kleine Forelle. Und dann freut ihr sich, ne? Und du merkst es ja auch. Die Leute sagen, ich gehe einkaufen, vielleicht sagen sie auch, ich gehe zum Grubendorfer. Und dann macht man sich mal ein bisschen schicker und dann kommt man ins Gespräch. Und das ist vielleicht auch ein Mehrwert, den der Vollsortimenter mit seiner etwas größeren Personaldecke bietet. Und so viel Zeit muss sein. Das ist das Pläuschen. Das brauchen wir hier.
So, der nächste Traum wäre eigentlich ein Innenstadtmarkt. Und dann würdest du auch Kultur und Konzerte mit einbeziehen wollen. So, Supermarkt als Kulturort, ist das Spinnerei oder Zukunft?
Also erstmal ist das ein Luftschloss, ne? Also ich werde gefragt und da habe ich gesagt, was wünschst du dir? Und dann sage ich so. Das wäre ja schön, ne? Ja, ich befasse mich schon sehr intensiv mit dem Handel und ich schaue auch schon lange, dass wir mal in die Innenstadt kommen. Und es gab und gibt viele Konzepte und die galten immer als etabliert. Und dann sind sie gescheitert. Und weil wir alle so bestürzt waren, hat keiner sich geäußert und mal darüber nachgedacht, ob wir das Altbewährte irgendwie weiterführen oder nicht weiterführen. Und ich bin der Meinung, die Innenstadt braucht Unternehmer, die träumen, die machen und die handeln. Und das verschafft einer Stadt auch eine gewisse Individualität, die mir häufig fehlt, weil wir einfach aneinandergereihte Ketten haben, die in Düsseldorf, in Oberhausen, in Gelsenkirchen oder in Dortmund sehr, sehr ähnlich sind. Und so, jetzt komme ich so mit meiner Ruhrpott-Schnauze um die Ecke und hau so raus und dann bin ich so unterwegs und dann sprichst du mal mit dem Bürgermeister, dann lernst du mal einen Investor kennen und sprichst mit denen und dann gehe ich da hin und würde vielleicht sonst sagen, guten Tag, ich möchte die Sortimentsbausteine der Edeka in der Innenstadt integrieren. Dass es da keinen Folgetermin gibt, ist ja wohl klar, ne? Und jetzt komme ich so um die Ecke und fange dann so an und hab dann so meine Spinnereien oder meine Träume und erzähle von meinen Möglichkeiten. Und ich möchte eine Einzigartigkeit schaffen. Und was passiert dann? Es öffnen sich natürlich dann auf einmal Türen. Und im besten Fall hast du jemanden vor dir stehen, der mit derselben Leidenschaft seinen Job macht und sagt, boah, wow, das ist gut. Können wir uns wiedersehen? Kann ich dich mal besuchen? Und dann entsteht eine Art und Weise der Zusammenarbeit, die für mich sehr vielversprechend ist. Und ich werde nicht davon abweichen. Und ja, nennt mich Spinner, nennt mich Träumer. nennt mich als unrealistisch. Ich werde so weitermachen. Und wenn in meinem tiefsten Herzen der Wunsch ist, dass ich dieses einmal umsetzen werde, dann werde ich auch daran festhalten.
Einfach machen.
Einfach machen.
Du bist von 900 Quadratmetern auf 5500 gegangen, von Rewe zu Edeka, vom kleinen Stadtteil in die Großfläche. Hast du damals aus der Sicht von heute alles richtig gemacht oder würdest du vielleicht heute auch was anders machen?
Ja, also ich bin Wege gegangen, die waren krumm wie eine Banane. Ja, und den Weg habe ich gerade gezogen, aber ich bin den Weg gegangen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wesentlich ist. Und ich sage dir mal, in der ganzen Vorbereitung auf das, was vor dir steht, dann kannst du einen Podcast hören, du kannst Bücher lesen, du kannst Seminare besuchen, aber am Ende musst du einfach machen, einfach Ärmel hochkrempeln. Und in dem Zeitraum, wo andere vielleicht noch darüber nachdenken und hadern und nochmal fragen, dann sind wir schon dabei. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wesentlich ist, dass man macht. Heute kommt eine Generation nach, wir sitzen 2 Tage am Rechner und wickeln in 3 Stunden Konzept aus oder rollen das aus im Markt. Und das finde ich extrem beeindruckend, weil es auch wesentlich nachhaltiger ist, weil es dann auch, sage ich mal, ein Vorgang ist, der wieder und wieder angewandt werden kann. Da entdecke ich manchmal, dass ich in derselben Zeit viel ausprobiere, mache. Und jetzt müssen wir das auch einfach zusammenbekommen. Da kommt eine Generation nach und ich sage das ganz bewusst, die ist vielleicht nur halb so alt wie ich. Aber ich bewundere sie und ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihnen zusammen und gebe ihnen auch gerne den Raum, es auf ihre Art und Weise zu machen. Und einen Raum auch wieder für Kreativität, für die Umsetzung. Aber ich muss mir schon eingestehen, ich muss mich schon, ich sehe einfach eine andere Vorgehensweise und die muss ich auch zulassen und das tue ich auch.
Weil so wie ich dich einschätze, bringst du auch deine Erfahrung dann gerne mit ein.
Ich muss mich manchmal schon sehr zurücknehmen und sie machen lassen. Ne? Es muss ja letztendlich auch einen nachhaltigen Effekt haben, wenn du mit jungen Leuten zusammenarbeitest. Wir haben jetzt 11 Auszubildende, ich hatte das gerade schon gesagt. Wir haben viele, viele Nachwuchskräfte nach der Ausbildung auch zum Teamleiter ernannt oder in Führungspositionen gebracht. Und ich werde immer wieder überrascht, wenn ich diesen kreativen Raum schaffe und wenn er ausgefüllt wird. Und es ist nicht immer wesentlich, wie ich über die Dinge denke, weil Handel muss sich auch ein bisschen an der Kultur orientieren und Handel muss sich auch weiterentwickeln. Und das geht vor allem, wenn man den Raum dafür hergibt, dass junge Leute sich weiterentwickeln können.
So der eine Song oder das eine Mindset, das du jungen Kaufleuten heute mitgibst, damit sie vielleicht in der 4. oder auch in der 1. Generation nicht untergehen?
Ja, es ist vor allem, dass man sich traut, dass man muss Mut haben. Ideen umsetzen halte ich für sehr, sehr wichtig. Die besten Projekte gehen auf jeden Fall gemeinsam. Ich würde nicht alleine immer sagen, mit dem Kopf durch die Wand. Hör auf dein Bauchgefühl, ist auch eine Sache, die ich viel zu lange nicht gemacht habe, die ich heute wieder tue, ganz bewusst auf mein Bauchgefühl zu hören. Ja, und ich würde mir von niemandem einreden lassen, dass man Ziele nicht erreichen kann.
Vielen, vielen Dank, Stefan. Das war eine richtige Lehrstunde. Und du bist ein richtiger Geschichtenerzähler. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt.
Das werden hoffentlich noch ganz, ganz viele andere.